Hallo und herzlich willkommen zum 570. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Markus. Hallo Markus.
Ja, hallo Alex. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, schön, dass ich wieder dabei sein kann, ne? Wie ich immer so sage. Ja, diesmal haben wir auch wieder ein schönes Thema. Ne?
Genau. Wir reden über Baphomets Fluch, die Verschwörung der Tempelritter Reforged. Also das Remaster, das Point-and-Click-Adventure Classic hast, würde ich jetzt schon sagen.
Definitiv, ja.
Ist definitiv. Immerhin mittlerweile 28 Jahre alt.
96 erschienen.
Also, ne? Ja, genau. Mhm. Hat international den Namen Broken Sword, The Shadow of the Templars, also die Baphomets Fluch-Reihe, die sie in Deutschland heißt, also im deutschsprachigen Raum, heißt im englischsprachigen Raum Broken Sword.
Und ich glaube, in USA hat das noch einen anderen Namen. Irgendwie Circle of Blood, genau.
Ja, genau, ganz genau. In USA ist nochmal ein ganz anderer Name. In USA spielt die Reihe aber auch gar nicht die große Rolle, soweit
ich weiß. Nee, ist auch eher europäisch. Weiß. Ne?
Ja. Ist ein britisches Studio, das dahinter steht, aus York, England. Also Revolution Software ist das.
Ja, die gibt's auch schon eine ganze Weile, ne?
Ja, 89 gegründet, also seit 35 Jahren und seitdem sind die auch da. Mhm. Und seitdem ist auch Charles Cecil, also einer der Gründer, immer noch dran beteiligt. Also der ist, soweit ich weiß, immer noch sogar der Manager.
Ja, des Unternehmens. Ich glaube, irgendwann ein paar Jahre irgendwann bestand das Unternehmen, also das Studio auch fast nur aus ihm oder so, mal zwischendurch.
Kann gut sein, ja.
Aber ja, die sind immer noch aktiv, ja.
Genau, ja. Kann man sagen, also Revolution Software ist nicht nur für die Baphomets Fluchreihe bekannt, sie haben auch andere Spiele umgesetzt, vor allem auch bekannt das 2 Jahre früher erschienene Vanessa Steele's Sky.
Genau, und davor war das Erstlingswerk, das heißt Lure of the Temptress, ne? Das war ja, genau, glaube ich, genau. Das war noch so die Zeit Atari ST, Amiga und PC, ne? Das war ja so ein bisschen so
da, genau, so die Zeit. Genau, ja, ne? DOS war das damals.
DOS, genau.
Allerdings die Engine der von Vanessa Steele's Sky und Lure of the Temptress ist die Virtual Theater Engine gewesen und die haben sie auch für Baphomets Fluch damals benutzt.
Ein bisschen upgedatet sozusagen.
Ja, das denke ich mal, aber das war halt dieselbe Engine. Mhm. Auf jeden Fall, das Studio kennt sich halt mit Point and Clicks aus, beziehungsweise auch Charles Cecil kennt sich damit aus, beziehungsweise die Story wurde von ihm und David Cummings und Jonathan Howard geschrieben. Jonathan Howard ist eher ein mir nicht ganz so geläufiger Name, muss ich sagen. Der ist so vor allem Autor, Buchautor. Cummins kennt man, der hat auch an anderen Spielen von Revolution mitgearbeitet, zum Beispiel halt die genannten Lure of the Temptress und Vanessa Steele's Sky. Mhm. Da war er auch bei beiden beteiligt. Bei My Vanessa Steele's Sky war er sogar der alleinige Autor und Komponist.
Ah ja, okay. Ja. Ja, genau. Ja, die haben ja auch hier große... hier
eine aber gut, wir wollen nicht zu...
Verbindung. Die haben ja auch eine Verbindung hier zu Dave Gibbons, dem Comiczeichner, den man ja von Watchmen kennt. Der hat ja auch den Comic zu Vanessa Steele's Sky gezeichnet und auch, ich glaube, er hat auch bei Baphomets Fluch auch was gezeichnet, glaube bei einer Version, glaube ich.
Kann sehr gut sein. Ich weiß, dass Charles Hessel irgendwann mal Kontakt mit ihm aufgenommen hatte, wegen eben irgendwie, weil er die Comics so mag und bla und so weiter. Mhm. Aber ich weiß nicht, inwieweit er in die Spiele involviert wurde. Er war beteiligt in irgendeiner Weise, das weiß ich. Ich weiß nicht genau, in welcher Position und was er genau. Ich meine, dass er bei Vanessa Steele's Sky, also dem das Original, nicht der Nachfolger. Da meine ich, hat er was zu beigetragen.
Er hat einen Comic gezeichnet dazu.
Genau, aber ich meine, auch fürs Spiel hat er Artworks gezeichnet gehabt. Mhm. Ja, ich weiß noch nicht, wie gesagt, aber später dann noch was getan hat. Wobei ich doch, ich glaube, bei der Director's Cut-Version von Baphomets Fluch war er auch irgendwie involviert.
Da hat er zumindest Illustrationen, meine ich.
Ganz genau, meine ich mich auch. Mhm. Ja. Auf alle Fälle, man merkt schon hier ein paar Namen, die man so kennen könnte. Wir wollen aber natürlich über Baphomets Fluch, die Throne of Templar Ritter Reforged vor allem sprechen, beziehungsweise über halt das Spiel an sich, weil das ja jetzt das erste Mal auf der Switch erhältlich ist. Nicht das erste Mal auf der Nintendo-Konsole, dazu komme ich gleich. Und zwar ist ja das Original damals 1996 im Oktober für PC und Mac erschienen und im Dezember dann noch für die PlayStation. Im März 2002 gab es dann eine Portierung des Spiels auf den Game Boy Advance. Was ich schon sehr interessant finde.
Sehr interessant, ja, aber es gibt ja ganz ulkige Gameboy-Ports. Ich meine, es gibt ja auch Alone in the Dark, New Nightmare gibt es ja auch für den Game Boy Color zum Beispiel. Ne?
Ja, aber das ist ein komplett eigenständiges Spiel.
Genau.
Das hat ja mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.
Stimmt,
das
stimmt.
Hier ist, das hier ist ja eher eine Portierung. Also das Original, das Spiel, die Grafik sieht ein bisschen anders aus, gerade die Farbgebung. Aber sie haben original das Spiel einfach rüberportiert. Was ein Unterschied ist zu, du setzt, programmierst für ein Handheld ein komplett eigenes Spiel, wie jetzt bei Alone in the Dark 4, was zu der Zeit ja gar nicht so selten war. Ja. Außerdem hat dann Baphomets Fluch noch 2009 eine Director's Cut Version bekommen, die für Wii und DS vor allem erschienen ist, später auch noch Ports für andere Systeme wie PC bekommen hat. Da zum Teil aber nur in Nordamerika, interessanterweise. Da sind die Versionen anfangs nicht weltweit erschienen, die Director's Cut Version. Und die Director's Cut Version hat ein paar mehr Szenen drinnen, die im Original nicht enthalten waren.
Die aber
vor
jetzt
allem Szenen
mit Nico, mit ne? Ja. Aber die jetzt leider in der Reforged Edition nicht mehr mit dabei sind. Das muss man dann schon sagen.
Ganz genau. Ne? Die Reforged-Version basiert wiederum auf dem Original von 1996. Das heißt, alles, was mit der Director's Cut-Version von 2009 umgesetzt wurde, fehlt in diesem Spiel. Ja. Erschienen ist die Reforged-Version am 19. September 2024 für Switch, PC, PlayStation und Xbox.
Und ich glaube, jetzt Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres kommt auch eine physische Version raus.
Ja, das kann sein. Das habe ich gar nicht gesehen, aber würde mich jetzt nicht überraschen, wenn das kommt. Ich muss sagen, also ich weiß nicht, hast du das Spiel denn vor der Switch-Version jetzt überhaupt schon mal gespielt gehabt?
Tatsächlich nicht, also mir war es bewusst. Damals in so in den 90ern war ich aber auch so ein bisschen, also ich war, da, also ich bin noch heute, kann man sagen, so mit Point and Click Adventures immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde das Konzept richtig cool und ich mag auch irgendwie so immer die Atmosphäre und so, nur bei vielen sind mir die Rätsel dann manchmal etwas zu nervig, sagen wir mal so. Deshalb habe ich auch früher, so in den 90ern, nicht so viele Point-and-Click-Adventures gespielt. Klar, ich habe so Monkey Island und so habe ich gespielt und Kyrandia habe ich gespielt, aber sonst tatsächlich nicht gar nicht so viel. Aber ich versuche die jetzt alle so ein bisschen auch nachzuholen, weil es hat sich ein bisschen auch geändert, mein Blick darauf. Also ich finde, wie gesagt, Point-and-Click-Adventures vom Konzept und allem her super, nur manchmal könnte ich sie dann an die Wand klatschen, wenn ich nicht weiterkomme. So an einer Stelle, wenn ich einfach irgendwie festhänge, weil ich die Logik der Entwickler nicht so verstehe.
Ne? Kann ich nachvollziehen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe damals sehr, sehr viele Point-and-Clicks gespielt. Also auch früher, also ich habe Maniac Mansion, Monkey Island, beide Teile, Day of the Tentacle, ach, wie sie alle hießen halt. Aber nicht nur von Lucas, auch die anderen. Ich habe auch im Laufe der Jahre später dann die ganzen Daedalic Adventure, also so gut wie alles, was Daedalic damals an Adventure gebracht hat, habe ich halt auch gespielt. Und auch von anderen Entwicklern. Also auch heute spiele ich noch sehr viel Adventure. Auch auf der Switch habe ich schon einiges gespielt. Ich habe die Larry-Spiele jetzt einige gespielt von und gibt ja auch sehr unterschiedlich. Also Point and Click war ja nicht immer, es war ja gerade bei frühen Adventures waren es ja eher die Text-Adventure.
Genau.
Deswegen ich damals, als noch nicht so gut Englisch, also konnte ich auch kein Englisch wirklich.
ja, klar.
Hatte ich schon so meine Probleme mit den Spielen. Also zum Beispiel Larry 1 ist so ein Spiel. Und die haben später natürlich dann auch noch ihre Remakes bekommen, die zum Teil zumindest, die natürlich eher Point and Clicks sind. Und Baphomets Fluch war auch eins der Spiele, die ich damals sehr, sehr gerne gespielt habe.
Ich kann auch vollkommen nachvollziehen.
Ja. Also ich bin bis heute, ich muss sagen, ich spiele immer noch sehr gerne Point-and-Click-Adventure. werde auch nachher bei unserem Abschlusssegment wahrscheinlich noch mindestens eins noch erwähnen, tatsächlich.
Mhm. Ja.
Dass ich es kürzlich erst gespielt habe. Aber es ist nicht mehr so intensiv wie früher.
Ja, ich meine, das Genre an sich ist ja auch, ist jetzt auch eher so ein Nischengenre, muss man sagen. Es ist noch da,
es ist auch wobei gut. Wobei es jetzt wieder stärker ist, als eine ganze Zeit lang war. Also,
das stimmt.
Hat das wieder so ein bisschen zurückgebracht und wir haben jetzt wieder ein präsenteres Point-and-Click-Adventure-Genre. Auch dank Telltale zum Teil, auch wenn das eine andere Art Adventure ist, aber das hat es mit befördert und dank modernerer, Quality of Life Funktion, dass du auch
eher
Hilfefunktionen und sowas in den Spielen hast.
Richtig. Und ich meine, wir haben ja auch viele japanische Adventures, die zwar auch anders sind jetzt als jetzt klassische Point-and-Click-Adventures von PC, aber wir haben ja klassische, wirklich japanische Adventures, wie jetzt die Ace Attorney-Reihe oder so, ne? Oder Ahnung, was haben wir da noch? Hier letztlich Layton oder auch hier, das haben wir jetzt, Detective Club, Famicom Detective Club und so. Ne?
Also ja, oder auch Another Code.
Genau, richtig.
Anfang des Jahres ein Remake bekommen.
Ganz genau.
Genau. Das zählt ja auch alles so gesehen damit dazu. Gerade Another Code war ja sogar auf der Wien ein Point-and-Click-Adventure und auch auf dem DS eigentlich.
Mhm. Ich meine, man muss auch sagen, Deutschland war auch, glaube ich, immer so ein Hochburg der Adventures, glaube ich, schon immer gewesen.
Ja, ganz genau war es. Natürlich nicht ausschließlich, aber Deutschland war schon sehr hoch. Besonders nachdem das Adventure-Genre so ein bisschen kleiner geworden ist, war Deutschland eines der Länder, in denen es höher gehalten wurde immer noch. Und auch die Rückkehr der Adventure wurde eben von den Spielen, ich sage ja Dedalic als Beispiel, mit befördert. Nicht alleine, aber mit befördert. Aber gut, wir wollen über Baphomets Fluch reden.
Ja.
Wie gesagt, 96 Original erschienen ist, jetzt die Switch-Version bekommen hat. Und die Geschichte spielt beginnt, sagen wir mal. Mhm. Die spielt noch an ganz anderen Schauplätzen. Wir wollen nicht zu viel spoilern, deswegen nicht wundern, wenn wir die Geschichte nur kurz anreißen, weil hier kann man sehr viel spoilern. Die ist recht wendungsreich, hat einige Geheimnisse, die halt viel dazu beitragen, dass die Geschichte so gut funktioniert, so spannend auch ist und so motiviert.
Bis zum Ende,
Bis zum Ende, muss man sagen, bis zum Ende. Also die Grundlage der Geschichte ist die, der amerikanische Tourist George Stobart, der ist in Paris auf Urlaub.
Der ist auch Rechtsanwalt, glaube ich, ne? Rechtsanwalt ist er, glaube ich.
Mein Rechtsanwalt war er, ja, genau. Und er sitzt vor einem Café und dann passiert ein Bombenanschlag. Also eine Bombe in dem Café explodiert, ein Clown rennt mit dem Koffer eines alten Mannes, der kurz vorher reingegangen ist, weg. Der Clown ist ganz offensichtlich der Antäter. Das sieht man auch am Anfang des Spiels, dass er da die Bombe gelegt hat. Und George überlebt das Ganze unverletzt, wenn auch nur sehr knapp. Und dadurch werden wir halt dann in diesen ganzen Fall verwickelt. Die Fotojournalistin Nicole Collard, also Nico, lernen wir dann auch kennen, die ebenfalls dann in dem Ganzen das untersucht. Wir unterstützen sie dabei und ja, sagen wir mal, das Ganze hat dann, wie der Titel, die Verschwörung der Tempelritter, ist ja der Untertitel des Spiels, erahnen lässt, mit den Templern zu tun, mit einem Kult, mit einem Ritual und so weiter und so fort. Ich denke, das reicht als Grundlage der Story.
Also man kann so sagen, also die ganze Serie, also die ganze Baphomets Fluchreihe, die spielt sehr mit diesen ganzen Verschwörungen, also mit diesen uralten Verschwörungen und so diese Tempelritter und irgendwelche mystischen Artefakte. Also es werden dann real existierende Dinge, wie zum Beispiel jetzt das Voynich-Manuskript, ne, dieses nicht bis heute nicht entzifferte Manuskript und so genommen und dann so mit Fiktion verwoben, also wie man es irgendwie so von Dan Brown kennt oder auch Umberto Eco oder ja Indiana Jones wäre wahrscheinlich so
das, genau.
Womit man es jetzt vergleichen könnte, so von auch so die Art, dass sich das dann, wie gesagt, die Reisen um die ganze Welt, ne, die Verschwörungen sind weltumspannend und so weiter und so fort.
Ja. Ja, witzigerweise, kurzer Fun-Fact dabei, es gab ein Point-and-Click-Adventure zu The Da Vinci Code.
Richtig, ja, gab's auch, ja.
Ja, und an diesem hat Charles Cecil außerhalb von, weil das ja nicht von Revolution produziert wurde, sondern von The Collective und 2K als Publisher, aber Charles Cecil hat als freier Mitarbeiter an diesem Spiel mitgewirkt.
Witzig, witzig. Das ist echt
das ist halt,
nett.
Ich weiß, es ist schon klar, warum sie ihn geholt haben.
Klar.
Das ist 10 Jahre nach Baphomets Fluch erschienen. Mhm. Ich meine, da müsste dann auch schon... Also im selben Jahr ist definitiv der vierte Teil auch erschienen. Also das, da merkt man schon, da war die Reihe schon sehr weit fortgeschritten, die Baphomets Fluch, weil die hat innerhalb von 10 Jahren 4 Spiele bekommen. Mhm. Und ja, genau.
Ich glaube, die arbeiten momentan noch an einem weiteren Teil der Serie, glaube ich, ne?
Ja, es soll ein 6. Teil erscheinen, der mit dem Untertitel Parzival Stone. Der wurde 2023 auf der Gamescom bei der Xbox-Pressekonferenz angekündigt. Mhm. Bisher ist da aber noch nichts weiter bekannt zu, außer dass er halt Parzival Stone heißt. Mhm. Ich bin mal gespannt drauf. Weil der 5. Teil, The Serpent's Curse, der ja 2013, 2014 unter anderem auch für die Switch erschienen ist, hat die Reihe wieder zu einem zurückgebracht. Weil man muss leider sagen, dass gerade der 3. und 4. Teil eher schwach waren oder schwächer waren.
Das waren die in 3D, oder?
Ja, müssten beide 3D gewesen sein. Mhm. Kann auch sein, dass der... Doch, waren beide 3D. Der 2. noch nicht, soweit ich weiß. Der 2. interessanterweise der einzige Teil, in dem die Templer gar keine Rolle spielen.
Ah, okay. Mhm.
Ja. Aber gut, nur so das als kleine Bemerkung am Rande. Wir wollen ja über den ersten Teil reden. Wie gesagt, wir wollen nicht zu viel über die Story verraten, deswegen können wir hier gar nicht weiter drauf eingehen. Wir können aber ein bisschen auf George und Nicole eingehen, die beiden Hauptfiguren.
Ja.
George ist, wie wir schon gesagt haben, Tourist. Der ist ein, wie soll man ihn am besten beschreiben? Also er ist schon sehr offen allem und manchmal finde ich, wirkt er auch klein wenig naiv, was dazu dienen soll, glaube ja. ich. Einfach, dass er einfach nur ja, allem offen gegenübersteht und auch alles annehmen kann, beziehungsweise auf überhaupt mitarbeitet, weil ganz ehrlich, welcher normale Tourist, der ein normales Bombenattentat hat, gerade so knapp überlegt, mischt sich dann einfach mal so in die Ermittlungen ein.
Ja, okay, man könnte argumentieren, jetzt ist er gerade mit dem Leben davongekommen und da kommt noch so ein komischer Clown da an ihm mit so einer Clownshose da, so quietschend an ihm vorbei, ne, und dann zündet er noch eine Bombe. Ist natürlich ein sehr bizarres Ereignis. Vielleicht hat das was in ihm ausgelöst. Man weiß es nicht.
Ja, aber trotzdem, sie wissen schon, warum sie ihn so geschrieben haben.
Ja,
auch Nicole, gut, die als Fotojournalistin macht das schon ein bisschen. Also sie ist nicht nur reine Fotojournalistin, sie ist vor allem Fotojournalistin, aber sie ist Freiberuflerin. Bei ihr macht das schon ein bisschen mehr Sinn, dass sie da hinterher ist. Ja. Sie ist auch anfangs sehr offen gegenüber dem, dass ihr George hilft, muss man sagen. Sie lehnt zwar ab, wenn er keine Infos hat, aber sie ist da schon sehr offen auch, was vollkommen in Ordnung ist, dient dem Spiel. Was übrigens auch auffällt, das ist ein ganz kleiner Fakt, der sehr früh im Spiel auffällt, es passiert ein Bombenattentat. Mitten in Paris in einem Café.
Ja.
Der Bauarbeiter, der ein paar hundert Meter weg steht, interessiert sich null dafür.
Stimmt, der macht weiter. Ja, der hat wahrscheinlich seinen Presslufthammer da, das macht keinen Unterschied und ja.
Genau. Ich glaube, der haut die ganze Zeit mit seiner Spitzhacke, der hat gar keinen Presslufthammer.
Stimmt, der hat eine Spitzhacke, richtig. Ja,
genau. Und es tauchen, gerade als wir gehen wollen, genau 2 Polizisten auf, die den Fall untersuchen.
Ja.
Es tauchen keine weiteren Polizisten auf, es kommt kein Krankenwagen, es kommt keine Feuerwehr.
Das stimmt. Das ist das.
Die Kellnerin, die im Café noch liegt, wird einfach nur kurz von den Polizisten untersucht und dann schon befragt.
Genau,
es ist alles ein
bisschen... Wobei man ja sagen muss, der Polizist, der Inspektor, der behauptet ja von sich, psychische Fähigkeiten zu haben. Ne?
Ja, das stimmt, das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Was überhaupt, wir reden übrigens, das sind keine großen Spoiler, weil wir reden hier über die ersten 10, 15 Minuten
des Spiels. Ja, das ist der Anfang,
wenn genau. überhaupt. Ja. Das ist wirklich der Anfang des Spiels. Wir können eigentlich gar nicht wirklich was im Spiel machen, bevor das alles passiert.
Wird doch nichts abgesperrt oder so, ne? Das bleibt alles.
Nein, überhaupt nicht. Deswegen, nee. Nicole kann auch einfach als Journalistin. Übrigens, Nicole ist die einzige Journalistin, die sich dafür interessiert. Die
stimmt.
Auch das untersucht, auch noch so
ein Fall. Das stimmt.
Ich meine, ich weiß, woran es liegt. Es wäre damals besonders zu aufwendig gewesen, so viele Personen dort zu animieren und so weiter. Die Erzählweise wirkt trotzdem. Ja, ich wollte es nur erwähnen, weil
genau.
ich es ein bisschen amüsant finde, aber man muss halt das Alter des Spiels bedenken
genau,
dabei.
Genau.
Und es schadet nicht dem der Geschichte oder dem Unterhaltungswert des Ganzen, das
Nee, muss man überhaupt sagen. Nicht. Aber, man muss ja sowieso sagen, ich meine, obwohl es ja um irgendwie ziemlich düstere und ernste Sachen wie globale Verschwörungen und Tempelorden und Artefakte und so geht, ist es ja trotzdem. Ja,
oder auch ein Bombenattentat.
Genau, mit einem Mord, ist die Erzählweise ja trotzdem immer noch so adventure-typisch sehr leichtfüßig. Ne? So mit schrulligen Charakteren und was weiß ich alles. Ne? Also bleibt ja trotzdem mit sehr viel Witz und Humor trotzdem, obwohl es halt ernst ist zwischendurch auch mal. Ne?
Genau. Man muss ja auch sagen, es ist halt auch optisch genauso gestaltet. Wir werden auf die genaue Sache mit Grafik und so weiter später noch eingehen. Mhm. Aber es ist halt auch optisch eher so gestaltet, dass man merkt, das ist jetzt kein düsteres, super ernstes Adventure. Was auch vollkommen in Ordnung ist. Also wie gesagt, wir haben es ja schon erwähnt, Dan Brown, also Illuminati, Da Vinci Code, Indiana Jones, das ist so die Richtung, die man da nehmen kann. Und auch von der Story-Erzählung her, gerade Indiana Jones, aber auch, wie gesagt, die später erschienen, zum Teil, die Romane sind ja zum Teil, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie die Romane erschienen sind
von Dan Brown. Genau. Gute Frage, keine Ahnung.
Die könnten zum Teil schon erschienen sein, weil die kamen ja zum Teil sehr früh. Aber ich meine gerade die bekannten, also Illuminati, Sakrileg, kam erst ab 2000. Ich bin mir jetzt bei Da Vinci Code gerade nicht ganz sicher, wann das erschienen ist.
Ja, das weiß ich auch nicht. Ich meine,
weil ich meine, das könnte noch vor. Nee, das kam auch erst 2003 tatsächlich. Ja, also nee, dann war von Dan Brown gar nicht so viel schon.
Ja, vielleicht ist dann eher tatsächlich so Umberto Eco so. Damit so.
Ja, ja, ne? Darum geht es ja gar nicht, was genau die Situation hat. Ich wollte nur gerade wissen, ob das jetzt in irgendeiner Weise, aber nein, überhaupt nicht. Ist auch gar, wie gesagt, man merkt nur halt, wenn man das kennt, die Filme kennt vor allem, weiß man ungefähr die Richtung, in die sich das bewegt.
Genau, hier, Name der Rose gab es ja schon, ne, von Umberto Eco.
Ja, das ist klar, Name der Rose ist ja uralter.
Ne, genau, also der Film ist ja auch aus den 80ern und der war ja schon ganz da, genau. Das ist ja auch mit uralten Verschwörungen und so, ne.
Das hat aber eine andere Tonalität nochmal. Das ist wesentlich ernster
natürlich
als jetzt Baphomets Fluch.
Definitiv. Da Vinci Code ja auch. Ne? Nimmt dich auch sehr ernst. Also.
Logisch, aber es ist nicht ganz so dieses Düstere, was es ist mehr Abenteuer als
das stimmt.
Name der Rose. Name der Rose ist ganz klar ein Krimi, Thriller-Krimi. Während Da Vinci Code oder Illuminati schon dieses Abenteuer-Ding mit dabei haben. Nicht so stark wie Indiana Jones, das will man auch sagen. Genau. Deswegen sage ich dir auch ganz bewusst, es ist eine Art Mischung aus eben Illuminati, Da Vinci Code und Indiana Jones.
Genau.
Mit Abenteuer-Faktor auch. Genau. Gameplay-mäßig sollten wir vielleicht auch mal drauf eingehen. Klassisches Point-and-Click-Adventure erstmal.
Genau.
Das heißt, mit Sachen interagieren, Gegenstände einsammeln, Gegenstände miteinander kombinieren, die richtigen Gegenstände an der richtigen Stelle einsetzen und Gespräche führen, um an Informationen zu gelangen.
Wobei man sagen kann, dass mit den Gesprächen, dass die Gespräche schon den Hauptteil einnehmen. Sagen,
die
oder?
Nehmen einen sehr großen Teil ein, das stimmt. Es gibt auch noch natürlich die klassischen Rätsel und so, aber ja, Gespräche sind schon sehr präsent in dem Spiel, das stimmt. Allerdings darf man jetzt nicht sagen, dass deswegen keine Rätsel oder Gegenstände drin wären, aber Dialoge haben hier schon einen sehr, sehr präsenten Faktor. Ich finde auch sehr interessant, also das Ganze, wir steuern es ja auf der Switch mit einem Controller, da haben wir trotzdem einen Cursor, den wir bedienen können. Ich bin mir gerade nicht sicher, bewegen wir George trotzdem im linken Stick direkt?
Nee, gar nicht.
Das Problem ist, ich vermische gerade verschiedene Adventures, ich habe ja gesagt, ich habe gerade Adventure auch gespielt, andere, und da kann ich eben mit Controllersteuerung den Charakter direkt steuern auch.
Weiß ich jetzt, ich weiß es jetzt.
Bin ich gerade es spielt auch im Endeffekt nicht die große Rolle, weil wir haben trotzdem den Cursor, also anders als bei anderen Konsolenumsetzungen von Adventuren, bei denen der Cursor dann vielleicht auch mal fehlen könnte und wir mit dem nur den Charakter steuern und die also die Punkte, die da sind, die in der Nähe sind, einfach auswählen können. Hier haben wir wirklich auch den Cursor, den wir direkt benutzen können, wenn wir wollen. Wir haben zwei Sachen, Möglichkeiten eigentlich zu interagieren. Wir können mit dem Gegenstand uns anschauen oder halt mit dem interagieren. Das heißt dann entweder was nehmen oder umdrehen oder sonst irgendwas oder halt uns das anschauen. Also es ist nicht so, dass wir da wie einen anderen Point-and-Click-Adventure ewig viele Sachen haben oder halt gehe zu oder nimm oder sowas auswählen müssen. Also nicht wie die klassischen. Das hier ist schon eins der moderneren in der Hinsicht. Und auch, ich finde, dass das Gespräch, das Dialogsystem, weil die Gesprächsthemen sind nicht wie in dem, wie in vielen Punkten, Sätze, die da stehen, die wir auswählen, oder Wörter. Wir haben hier Symbole, also Bilder, über die wir sprechen wollen, die wir auswählen. Zum Beispiel den Clown. Dann reden wir mit dem Polizist oder mit Nicole und kam das Bild des Clowns und das können wir auswählen. Dann reden wir über den Clown mit
Genau.
Denen. Ja. Und das finde ich eigentlich sehr interessant, weil das ein sehr simples System ist, das aber auch sehr verständlich vermittelt, worüber geredet wird.
Es ist auch tatsächlich eher selten, dass man Gegenstände zu irgendwas kombinieren muss. Ne?
Also ja, das stimmt.
Außer,
man muss ihn
außer jetzt
und einsetzen.
Genau, also genau jetzt sagen wir mal einen Schlüssel für eine Tür oder so, das schon, aber jetzt nicht, ja, dass man irgendwie was grundsätzlich anderes zusammenbauen muss, wie das so MacGyver-mäßig
ist. Ich glaube, es gibt da ein, zwei Rätsel, bei denen man sowas machen muss, aber die sind dann eher sehr simpel, dass man dann einen Gegenstand mit dem anderen kombinieren muss. Aber weniger, um das dann einsetzen, sondern eher, um an dann was ranzukommen, was der andere Gegenstand hergibt. Kann aber auch sein, dass es in einem anderen der Baphomet-Fluchspiele jetzt war. Ich bin mir da nicht mehr 100% sicher gerade. Aber es gibt's auf alle Fälle. Zum Beispiel muss man einen Gegenstand einsammeln, um einen Gullideckel zu öffnen. Nur genau, als Beispiel. Das ist so eins der klassischen Baphomet-Fluch-Rätsel. Ist halt anders als in anderen Point-and-Click-Adventuren, die man kennt, aber so grundsätzlich ist das klassische Point-and-Click-Prinzip. Wir lösen kleinere Rätsel, wir führen Dialoge, wir schreiten in der Geschichte voran.
Genau, das ist, man muss auch sagen, dass die Rätsel eigentlich auch recht intuitiv sind, die meisten. Ne?
Ja, genau, sie sind auch nicht sonderlich, sie sind auch sehr logisch meistens, muss man dazu sagen.
Ja, genau, das Spiel hat halt nur dieses berühmt-berüchtigte Ziegenrätsel, ne? Das ist
ja, das stimmt. Das ist das Einzige, das so ein bisschen sehr, sehr komplett, sagen wir,
unnötig
eigen.
Unnötig eigen
ist das
ist.
Richtige Wort.
Ja,
ja ist, nein, ist, unnötig ist eigen. Ich will nicht unnötig sagen. Es ist eigen, es ist nicht das Rätsel, auf das man, bei dem man auf die Lösung kommt. Das stimmt, ja.
Aber ich glaube, dass dieses Wort Ziegenrätsel hat sich da auch so in das Adventure-Jargon so ein bisschen eingefügt.
Ja, zumindest werden einige wissen, was damit gemeint
genau,
ist.
Genau, ganz genau.
Schon mal gehört haben oder die mit dem Genre ein bisschen zu tun haben. Ja, aber wie gesagt, das ist das Gameplay des Spiels. Also ihr könnt hier jetzt nicht erwarten, dass ihr große Kämpfe oder sowas habt.
Allerdings kann man an ein paar Stellen sterben. Wenige Stellen, aber es
ja,
geht. Es kann passieren.
Da muss man dazu sagen, das ist ja bei einigen alten Point-and-Click-Adventures gar nicht so selten.
Ja,
Sierra-Adventure
genau,
aus den 80ern, da war das ja Standard.
Standard und eigentlich auch dauernd. Ne? Bei den Sierra-Adventures war es dann auch so, dass man sich dann in unmögliche Situationen verfrachten könnte, dass man das Spiel gar nicht mehr gewinnen konnte, weil man irgendwelche Gegenstände nicht mehr hatte. Ne? Das war ja auch...
Genau, das ging auch. Aber das haben sie ja später bei den Sierra-Adventures aufgelöst, aber der Tod ist teilweise noch drin geblieben. Man muss hier wirklich sagen, wenn man stirbt, ist aber auch nicht so schlimm in Baphomet-Fluch.
Nee, das ist dann ein paar... Obwohl es schon überraschend hart ist. Also ich bin da beim ersten Mal, als ich es jetzt gespielt habe, von dem Mafiosi da, das sieht man dann, wie die dann den Körper entsorgen vom George sozusagen.
Ja, ich sag ja nicht, ne? Schade, aber ich sag, das ist halt, man verliert nicht so viel Fortschritt.
Nee, das nicht. Es sind meistens Szenen dann,
also,
wenn man einfach falsch
rangeht. Die Auswirkung darauf, wie man spielt, auf einen selbst, also es ist nicht so, dass man jetzt, keine Ahnung, 2 Stunden wiederholen muss deswegen.
Nee,
oder?
Auf gar keinen Fall. Das ist dann irgendwie ein Dialog oder so. Ne?
Genau.
Ja.
Also da ist das Spiel schon sehr fair gesetzt.
Ganz genau.
Ja. Gut. Dann würde ich sagen, weil wir haben jetzt zum Spiel selbst eigentlich so das Wichtigste gesagt.
Ja, mehr kann man noch gar nicht sagen, ohne zu spoilern.
Ja, ne? Ohne zu spoilern, genau. Außer vielleicht noch, dass George und Nicole auch 2 Charaktere sind, die sich ja die ganze Reihe so ein bisschen ziehen.
Genau.
Und die, man muss es sagen, auch genau das erfüllen können. Sie sind schon sehr sympathisch, die beiden.
Auf jeden Fall. Und naja, das Übliche, dass sie halt eine kleine Liebesbeziehung, klar, logisch, ne?
Ja.
Rollt sich so ein bisschen
kennt
an.
Man. Kennt ich man weiß ja. gar nicht, ich bin mir gar nicht sicher, ob Nicole in allen Teilen dabei ist.
Das weiß ich
leider nicht. Ich glaube, sie könnte im zweiten Teil vielleicht sogar fehlen. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz 100% sicher, ob es nicht doch noch irgendwie dazukommt. Aber definitiv spielt im dritten Teil auch noch eine blonde Frau, mit der Namen mir gerade nicht einfällt.
Okay.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist aber, wie gesagt, ist auch ein bisschen länger her, dass ich die ganzen Teile gespielt habe. Davon gibt es ja auch nicht diese vielen Neuauflagen. Ich glaube, aber darüber reden wir vielleicht auch gleich nochmal. Gehen wir erstmal jetzt aufs Remaster ein, auf die Reforged Edition.
Mhm, sehr
die
gerne.
Ja schon ein bisschen früher für den PC erschienen ist. Also die PC-Version kam ja schon vor, also weiß ich, 2-3 Monate früher. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wann die kam.
Mhm.
Und vor allem haben sie eigentlich die Grafik und Technik erneuert.
Genau. Also am Spiel selber ist nicht so viel verändert worden. Ne?
Ja, genau. Eigentlich so gut wie gar nichts.
Mhm.
Also das bedeutet, dass wir einen komplett neuen Grafikstil haben in der Reforged Edition.
Mhm.
Einen wesentlich comichafteren Stil.
Genau. Dazu muss man sagen, dass der alte ursprüngliche Stil ja auch schon sehr handgezeichnet war und auch schon so ein bisschen an diese Zeichentrickfilme von Don Bluth erinnerte, so ein bisschen. Ne?
Ja,
jetzt,
ja, genau.
Jetzt, ganz
genau.
Jetzt nicht ja. Disney, sondern eher so Don Bluth, würde ich sagen.
Ja, ne? Das stimmt. Es war halt auch ein sehr farbenfroher Pixel-Grafikstil.
Mhm.
Und auch, die handgezeichneten, also vorgerenderten Hintergründe und so weiter, die wir es bewegt haben. Aber das Ganze jetzt, gerade die Charaktermodelle sind halt jetzt wesentlich, sind keine Pixelmodelle mehr, sie sind im Design ein bisschen verändert worden, mhm. also nur minimal, einfach um sie an diesen Comic-Stil anzupassen. Da sind auch die Animationen nochmal was anderes, sind wesentlich flüssiger. Natürlich haben wir das Ganze jetzt in HD, aber das hatten wir ja schon mit der Director's Cut-Version auf dem, ich glaube, iOS hat eine HD-Version
von der Director's Cut-Version
bekommen. Mhm. Ich glaube, der PC auch später noch, aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil die Wii konnte es ja nicht.
Mhm.
Und aber sie haben halt wirklich die Grafik komplett überarbeitet, das alles ist jetzt wirklich neu gezeichnete, die Hintergründe, die Figuren, alles ist jetzt in einem ja, schickeren Stil, kann man irgendwo sagen, mhm. in einem detaillierteren Comic-Stil.
Ganz genau. Und man aber kann, man muss dazu sagen, man kann mit Knopfdruck immer zwischen der alten und der neuen Version noch hin und her schalten. Das finde ich dann auch immer ganz cool.
Ja, genau, da wäre ich jetzt gleich drauf gekommen.
Ach so.
Ich wollte vorher sagen, aber sie haben halt die Schau alles so beibehalten.
Es genau.
ist so, dass sie jetzt hingegangen sind und Sachen komplett verändert haben oder umgebaut haben. Sie haben wirklich nur eine neue Grafik über das alte drüber
Richtig.
Gebaut.
Richtig, ganz genau.
Gerade deshalb ist dieser Wechsel, den du erwähnt hast, überhaupt erst möglich.
Mhm, ganz genau.
Weil es gibt ja einige Spiele, die können das nicht oder die können das nur im Hauptmenü, weil da dann zu viel verändert wurde und das nicht einfach so ein fließender Wechsel möglich ist. Hier ist der fließende Wechsel problemlos möglich, weil rein theoretisch beide Grafiken parallel zueinander laufen, weil sie mhm. einfach identisch sind.
Ganz genau. Ja,
deswegen genau. ist es problemlos möglich. Natürlich fällt auf, wenn man Screenshots vergleicht, dass es kleine Unterschiede gibt. Auch wenn man jetzt die Reforged-Version mit Originalgrafik nimmt und ein PC 96 schon eben dran setzt, fallen Unterschiede auf.
Ja klar, das sind auch so Auflösungen, dann aber auch so ein paar Details wurden vielleicht ergänzt oder so. Ne?
Das Bildformat darfst du nicht vergessen.
Das auch,
genau. In der Originalversion hattest du 4:3, mhm. jetzt hast du 16:9. Dadurch fehlt zum Teil am oberen, unteren Bildschirmrand ein kleines bisschen Bild im Vergleich zum PC-Original, was aber nicht schlimm ist, weil das meistens eher Himmel oder Mauer oder sonst irgendwas
richtig,
ist.
Richtig, richtig.
Mhm. Aber solche Sachen fallen, wenn man halt direkt vergleicht, dann auf. Aber insgesamt, wie gesagt, also ich finde es sehr toll, dass ich da jederzeit zwischen den Grafiken wechseln kann, weil es macht schon Spaß, zwischen denen zu wechseln und zu
immer,
sehen, was
ich immer
sie denn da rausgeholt haben. Und ja, ich muss sogar sagen, in einigen Szenen erkenne ich erst jetzt in der neuen Grafik, was das, was ich früher erkannt habe, gar nicht gestimmt hat, was ich da gesehen habe drin.
Ja, jetzt, ja klar, jetzt ist es natürlich so, dass man es, das, was da vielleicht nur so mit ein paar Pixeln angedeutet war, dass das jetzt sehr deutlich auf einmal ist, ne? Durch die höhere
Auflösung. Ganz genau.
Mhm.
Ja, und das finde ich halt sehr schön. Ansonsten, sie verwenden die Original-Synchro des 1996er PC-Originals, die mhm. deutsche
mhm.
auch.
Mhm.
Fällt auf, muss man sagen, die Synchro wirkt manchmal ein bisschen angestaubt.
Mhm. Ja, ist so ein bisschen steif, ne? Muss man schon sagen.
Ja, steif, die Dialoge sind manchmal ein bisschen steif geschrieben und so. Trotzdem würde ich aber sagen, ist immer noch eine gute deutsche
Synchro. Es ist, sagen wir mal so, für diese Zeit ist es eine der besseren, auf jeden Fall, kann man so sagen.
Ja, ja. Definitiv. Und also ich finde, man kann sie auch heute noch problemlos hinnehmen.
Ja.
Da gibt es schlechtere Synchros. Auch wenn nicht mehr so viele heutzutage. Heutzutage ist ja Synchro sowieso mal was ganz anderes als damals.
Ja.
Muss man ja so sagen.
Ja.
Jetzt überlege ich gerade, ich komme gerade nicht mehr drauf, wie die deutsche Synchronsprecherin von Nicole heißt.
Das
Sie
weiß
ist
ich
natürlich eine
jetzt
bekanntere.
tatsächlich nicht.
Sie ist eine bekanntere Synchronsprecherin, aber ich komme gerade leider nicht mehr auf ihren Namen. Sie war auch nur in den ersten vier Teilen dabei, weil sie ja 2019 leider verstorben ist. Das
Ah,
ist
okay.
Franziska Pigula.
Ah, okay.
Vor allem bekannt als deutsche Stimme von Gillian Anderson und Demi Moore. Also wer damals Akte X geguckt hat,
Ah, ja,
wird in
natürlich,
Nicole
ja.
direkt Scully gehört haben.
Ja, natürlich, klar, logisch.
Ja. Ganz genau. Und sie hat Nicole in den ersten vier Spielen gesprochen. 2019, wie gesagt, leider verstorben. Und ich glaube, ab 2018 hat sie auch keine Arbeiten mehr angenommen.
Weil war
Keine
sie ja
Synchronarbeiten.
wahrscheinlich schon erkrankt, nehme ich mal an. Ne?
Ja, sie ist im Alter von 54 damals
Okay,
gestorben.
so jung, okay.
Ja, genau. Und genau, deswegen, also wir haben hier immer noch ihre Originalstimme. Das ist deshalb relevant, weil natürlich später in den späteren Teilen, also im fünften Teil genauer gesagt, hat dann Petra Conradi die Rolle übernommen gehabt. Ich bin mir gar nicht sicher, der ist natürlich ein ganzes Stück vor ihrem, der ist nämlich schon 2013, 2014, glaube ich, erschienen. Was da genau der Grund war, ob sie da schon kürzer getreten ist, weiß ich aber nicht genau, wie gesagt. Alexandra Schottky, der deutsche Sprecher von George, der ist tatsächlich in allen Teilen bisher der Sprecher von George.
Der ist auch
Also bis zum
geblieben.
aktuellsten. Der ist geblieben, ja. Ganz genau. Der war auch in der Sündenfall, also im fünften Teil, auch dabei. Er hat sogar damals in Baphomets Fluch 2.5
Das war dieses Fanspiel, ne?
ganz genau, das war so ein Fanspiel, was im Endeffekt, wenn ich mich nicht komplett täusche, für viele, also damals so, das Projekt war ja irgendwie, dass sie einen Nachfolger zum ersten Teil, glaube ich, entwickeln oder so. Genau weiß ich nicht. Ich habe es echt nie gespielt, muss ich leider sagen.
Okay.
Ja. Genau. Ja. Gut, so viel dazu. Sie haben allerdings der deutschen Synchronisation, also nicht nur der deutschen, allgemeine Synchronisation, ein paar kleinere Anpassungen vorgenommen. Bekannt ist mir echt nur eine Szene.
Ja, am Anfang glaube ich auch nur, ne?
Genau, am Anfang der Bauarbeiter. Sagen wir mal, ohne jetzt ins Detail zu gehen, ein bestimmtes Wort, das er benutzt, wurde
Wurde
rausgenommen und
rausgenommen, ja.
genau, und deswegen wurde sein. Ich weiß gar nicht, wie sie es genau angepasst haben, ob der Sprecher da was neu eingesprochen hat, ob sie den Satz einfach nur umgestellt haben, digital, genau weiß ich es nicht. Ob sie den kompletten Satz gestrichen haben dafür, aber da wurde halt eine Aussage von ihm verändert oder halt rausgenommen, weil sie als heutzutage nicht mehr zeitgemäß gilt in dieser Form.
Genau.
Kann man sehen, wie man will, sage ich dazu.
Ja, klar.
Es ist ein Fakt, dass es so gemacht wurde. Ich komme damit klar. Es ist
Ja.
nichts, was ich im Spiel brauche, bin ich ganz ehrlich.
Nö, das ist, geht mir genauso. Geht mir
Es hat
genauso.
keinerlei Auswirkung auf die Geschichte, es hat keinerlei Auswirkung auf den Charakter des Bauarbeiters oder auf sonst irgendwas. Deswegen ist es
Ja.
vollkommen
Ja,
irrelevant. Punkt.
das Wort hat man in den 90ern benutzt, jetzt halt nicht mehr und das ist auch gut so. So.
Ja,
Ne?
genau.
Ja.
Fertig. Genau. Also, wie gesagt, hat keinerlei spielerischen Einfluss. Und
Nein.
das ist für mich immer das Wichtigste bei sowas dann auch.
Natürlich.
Dass, wenn es Anpassungen gibt, sollte es so angepasst werden, dass es keinen Einfluss auf das
Auf jeden
Spiel oder
Fall.
die Geschichte hat.
Auf jeden
Ja.
Fall.
Genau. Ja, sonst muss man halt sagen, gibt es gar nicht viel mehr zu sagen zu diesem Remaster, weil es nicht viel mehr anders macht.
Nee.
Aber gerade diese neue Grafik verleiht dem Spiel so einen neuen Eindruck, dass es heute wieder nochmal besser wieder spielbar ist. Was ich nicht sagen heißen soll, dass in der alten Grafik nicht spielbar ist. Deswegen ist ja auch so schön, dass ich die alte Grafik wechseln kann jederzeit, weil ich das Spiel so spielen kann, wie ich will. Entweder dieser neuen Optik, wenn die aber was ich mir nicht gefällt oder jemandem nicht gefällt, der das Spiel damals gespielt hat, warum nicht einfach in der alten Grafik spielen? Das Wichtige ist, dass dieses Spiel auf der Switch jetzt verfügbar ist, beziehungsweise auf allen Systemen verfügbar ist.
Ja, genau.
Wenn auch leider nicht in der Director's Cup-Version.
Genau, da, genau, das hatten wir ja gesagt, da fehlt es leider ein bisschen was. Ne?
Genau. Und das, ich finde es ein Teil, also sagen wir mal so, es ist ein wenig schade,
ja,
weil es fehlt ein Teil des Spiels. Man muss hierbei sagen, im Originalspiel ist George der spielbare Charakter, fertig.
Mhm.
In der Director's Cut-Version gibt es Szenen, in denen wir Nicole spielen, gerade in Abwesenheit von George.
Mhm.
Das heißt, wir erleben ein wenig das, was Nicole erlebt, während George nicht vorhanden ist.
Mhm.
Was natürlich die Story erweitert, logischerweise. Und gerade für Nicole-Fans interessant ist. Man muss hier allerdings dazu sagen, dass diese Szenen sich auch nicht 100% jede einzelne perfekt in das Spiel eingefügt hat. Sie sind nett drin zu sein. Also sie waren wirklich, es waren schön zu spielen. Es sind keine schlechten Szenen. Sie bringen, mhm, auch neue Rätsel und Dialoge und so weiter. Aber ich sag halt auch, es ist jetzt nichts, bei dem ich sage, dass es zwingend erforderlich ist, diese Szenen drin zu haben für das Spiel.
Ich habe den Director's Cut ja jetzt nicht gespielt. Wie viel, ja, Content ist das jetzt? Also wie lange wären die Szenen, die dann jetzt dadurch fehlen?
Oh, das ist eine sehr gute Frage, weil es hängt ja auch davon ab, wie du das Spiel spielst, also wie gut du diese Rätsel löst.
Mhm.
Muss ich jetzt ehrlich gesagt überlegen, also ich würde sagen, spielzeitmäßig dürfte das ich glaube gar nicht so viel ausmachen. Vielleicht maximal eine Stunde, wenn es hochkommt. Mhm.
Vielleicht eher einfach so wie so ein Expansion, irgendwie sowas, ne? So ein kleines
Add-on. Ja, würde ich sagen.
Irgendwie sowas.
Also ich denke, also es ist jetzt nicht super viel der Unterschied. Würde jetzt wirklich schätzen, eine Stunde mehr.
Das wäre wahrscheinlich heute so DLC, wäre das heute so, ne? Kann man sagen.
Ja, wobei es sich halt wirklich fließend ins Spiel einfügt. Also während die
DLC, so,
mit denen, mhm, den du nur spielen kannst, wenn du das Spiel von vorne anfängst, dann eher.
Mhm.
Weil es anders nicht möglich wäre, das zu spielen.
Also es ist einfach in das Spiel integriert, sozusagen. Also
genau, die Szenen kommen an den Stellen, kommen an den passenden Stellen, gibt es dann einen Szenenwechsel.
Ach ja, okay.
Ich glaube, es passiert zwei oder dreimal, wenn es hochkommt. Ich bin mir nicht, wie gesagt, es ist schon Jahre her, dass ich das gespielt habe.
Mhm, klar.
Deswegen will ich da jetzt nicht so 100% beschwören, aber es müsste so ungefähr passen in diese Richtung. Ich weiß gar nicht, wann ist die Wii-Version erschienen? Das müsste so 2009 war das auf der Wii.
Mm,
das Gott. Heißt, ich habe es auch 2009 damals gespielt, weil ich weiß nämlich noch genau, ich habe das damals nämlich getestet.
Ach ja.
Ja. und deswegen. Es galt auch damals gab es das Wort Remaster in der Form und nicht, deswegen war das ein Remake-Automat.
Ja, es war, das stimmt. Remaster, das ist erst sowas, was ich so in dieser, ich würde sagen, in der PS4-Generation
hat sich, ja, das, genau, ganz genau, da kam, ne, das auf.
Mhm.
Allerdings, wenn man es aus heutiger Sicht betrachten würde, wäre es wahrscheinlich eher tatsächlich ein Remaster und kein Remake mehr. Aus heutiger Sicht betrachtet. Finde ich interessant, weil das halt diesen Wechsel in der Ausdrucksweise.
Ja, gut, man könnte natürlich sagen, jetzt, das ist eher ein Remake, weil da natürlich jetzt diese neuen Szenen drin sind, aber das ist dann natürlich der Director's Cut. Ne? Director's Cut.
Ja, aber das gibt's ja auch bei vielen Remastern, dass sie um Szenen erweitert werden. Es gibt etliche
Remaster, ja,
die neue Szenen erhalten.
Ja, jetzt hier von Night Dive Studios zum Beispiel, der Shadow Man, ja, hat ja zum Beispiel viele Szenen erhalten, die rausgeschnitten wurden. Ne?
Ganz genau. Sie haben damals auch die Grafik erneuert, übrigens, für den Director's Cut. Es ist nicht die, mhm, Originalgrafik vom, auch das hat schon eine comichaftere Grafik gehabt im Vergleich, mhm, zu dem Original, aber nicht in der Form wie jetzt die Grafik. Sollte, mhm, man vielleicht auch dazu anmerken. Genau. Nur, dass das halt vielleicht hier auch nochmal so eine Erwähnung ist. Ist eigentlich ganz interessant, die Versionen mal miteinander zu vergleichen, die da im Laufe der Jahre erschienen sind. Gerade die Originalversion, Director's Cut-Version und die jetzt Reforged-Version, weil die grafisch halt schon eigentlich einen Fortschritt zeigen. Man könnte sagen, das Reforged ist jetzt eine Weiterentwicklung der Director's Cut-Version. Was ich auch schon sehr interessant finde. Übrigens, für alle, die interessiert sind an der Director's Cut-Version, man kriegt diese Version problemlos für den PC auf GOG für 5,49 €.
Genau, und da ist auch das Originalspiel direkt mit dabei. Also man kann dann
Ganz
auch noch
genau.
das Originalspiel spielen.
Ja,
Ich habe es mir
wenn man das
tatsächlich,
lieber
ich habe
möchte.
ich hab's mir tatsächlich gerade angeguckt.
Ja. Finde ich halt, ist eine wichtige Sache, dass dieses Spiel halt immer noch erhältlich ist. Problemlos, weil die Switch, die Wii-Version ist ja nicht mehr so ohne weiteres. Man hat halt hier dann nicht die Version, die neuen Funktionen der Switch-Version. Allerdings geht da ja, wie gesagt, vorwiegend um die Grafik, weil alles andere ist identisch. Wir haben immer noch die deutsche Vertonung, wir haben den deutschen Text und so weiter und so fort. Also von daher, wir kriegen, glaube ich, sogar, wenn man das Spiel kauft, kriegt man, glaube ich, sogar das Comicbuch
Ja,
dazu bei GOG.
ist dabei. Ja.
Ja, meine ich nämlich, genau.
Das
Also
ne.
nur für alle, die das interessiert, die lieber das spielen wollen, statt jetzt die in dem Sinne vielleicht abgespeckte Reforged-Version und am PC spielen können, da wäre das vielleicht ein Blick wert. Ist übrigens da, glaube ich, aber nur als Broken Sword Director's Cut hinterlegt. Ich weiß gar nicht, ob das auch als. Wahrscheinlich findet es mir
Ja,
auch Sprache
ja,
mit
ja,
Slovak
ja.
Director's Cut.
Beides. Du kannst beides eingeben
Okay.
und wie alle GOG-Versionen ist es auch in allen Sprachen erhältlich. Ne?
Ja, genau. Und ist natürlich DRM-free. Wir reden hier von GOG.
Genau, ganz genau.
Ja. Also nur das auch noch erwähnt, damit wir jetzt nicht irgendwie, die Director's Cut Version ist irgendwie in der Versenkung verschwunden durch Wii. Nein, die gibt es
Die gibt es noch.
problemlos. Ich meine, das müsste sogar für die komplette Reihe gelten, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Ja.
Dass man die komplette Reihe noch bekommt.
Ja, auf jeden Fall. Bei
Ja.
GOG meinst du jetzt, ne?
Ja, unter anderem bei GOG. Ich
Ja,
weiß nicht, ob
ja.
es bei anderen. Ich bin nur bei GOG halt mit solchen alten Spielen eher vertraut,
Ich auch,
dass
ja.
die da drin sind. Aber ich würde jetzt nicht ausschließen, dass auch Steam oder was weiß ich, Epic oder sonst irgendjemand diese Spiele hat. Also ich weiß, dass GOG definitiv alle Baphomet-Fluchspiele hat. Wenn auch vom zweiten Teil das Remaster. Es gab vom zweiten Teil ein Remaster tatsächlich.
Genau, aber auch da ist auch beim zweiten Teil wieder das Originalspiel dabei und der Comic.
Ja, ich glaube, ich meine nämlich, das Remaster ist gar nicht drin bei GOG.
Vom
Ich
zweiten
glaube, bei
Teil,
GOG,
doch.
vom zweiten Teil müsste es. Nein, nein, ich meine, das ist nur das Standardspiel.
Nee, das ist das Remaster. Ich
Das
sehe es.
Remaster gab es, meine ich.
Ich sehe
Ja,
es
ich habe es
gerade.
auch gerade aufgemacht.
Ja.
Ich glaube nämlich, das Remaster vom zweiten Teil ist nämlich nur für iOS erschienen.
Ach so.
Das ich jetzt meine. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine, das Remaster von dem Spiel gab es gar nicht für. Doch, bei Steam gibt es mittlerweile auch. Ja, okay, vergiss es, was ich gesagt habe. Nein, das Remaster von zweiten Teil gibt es mittlerweile auch auf allen anderen Systemen.
Ja.
Okay, habe ich nicht mitbekommen, es
Sag ich
wurde
doch.
damals auch veröffentlicht. Ja, nee, vergiss es. Vergiss es, du hast recht. Ja, also auch auf Steam kriegt man die Spiele und die sind sogar Steam Deck verifiziert, sehe ich gerade zum Teil. Also ja. Nee, hat sich erledigt. Vergiss es. Ich war mir noch nicht 100% sicher, deswegen muss ich jetzt erst nachgucken.
Ja, klar,
Ich will halt nichts
natürlich.
Falsches erzählen.
Nee, nee, natürlich.
Genau. Ich meine sogar, dass noch bis 12. Dezember, also kurz nachdem der Podcast hier erschienen ist, am 11., müssten sogar einige der Spiele bei GOG zumindest noch im
All,
Angebot sein.
alle sind runtergesetzt
Außer
tatsächlich.
Director's Cut, der
Der
ist
ist
definitiv
auch,
nicht runtergesetzt.
ich doch, der ist auch ein bisschen runtergesetzt. Ich glaube 2 €
Nee,
oder
also ich
so.
habe den gerade offen. Da steht 5,49 € ohne
Ach
Rabatt bei
so,
mir.
aber alle anderen
Für.
kosten 1 € sind für 1 € irgendwas zu haben.
Genau, außer der aktuellste. Der fünfte kostet 3,49 €.
Genau.
Was auch sehr günstig ist, sollte man dazu sagen.
Ja.
Und halt das Reforged, das Remaster, jetzt das ganz aktuelle, ist natürlich nicht im Angebot. Das kostet weiterhin 30 €, wie es auch auf der Switch kostet.
Genau, das ist halt zu neu, ne?
Genau, das auf der Switch übrigens am 31. Oktober erschien. Das hatten wir noch gar nicht erwähnt. Im September-Termin, den ich genannt hatte, das war der PC-Termin. Ja. Aber gut. Ich glaube, wir haben jetzt schon soweit alles gesagt über das Spiel. Wir können mal zum Fazit kommen.
Ja.
Ja, dein Fazit.
Also ich finde es ein sehr, sehr schönes Spiel tatsächlich. Ich meine, ich finde diese Abenteuergeschichten so, wie gesagt, so Indiana Jones, so finde ich ja sowieso immer toll. Und das bringt auch diese Atmosphäre richtig gut rüber. Auch so ein bisschen, finde ich auch cool, dass ich da jetzt mal so ein bisschen Adventure-Geschichte nachholen kann. Da ich das ja, wie gesagt, im Original nicht machen konnte, nicht gemacht habe damals. Und es ist auch nach wie vor wirklich eine sehr schöne, spannende Geschichte mit zwei sehr charmanten Hauptcharakteren. Und ich würde mich da echt freuen, wenn wir da auch ein bisschen mehr, noch mehr von sehen. Also wenn ich jetzt auch noch die Gelegenheit hätte, vielleicht auch den zweiten Teil oder so dann noch zu kriegen. Also das finde ich super.
Stimme ich dir voll und ganz zu. Wäre ich auch dafür. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir alle Teile noch auf die Switch. Oder sagen wir mal, wenn wir alle Teile, das muss nicht unbedingt die Switch sein, es kann ja auch die Switch 2 oder wie auch immer sein. Wenn wir von allen Teilen noch eine Remaster, eine Neuauflage sehen. Den ersten Teil mag ich weiterhin sehr gerne. Ich habe die ja schon damals im Original gemocht und ich finde ihn immer noch fantastisch. Das ist die gesamte Reihe, kann ich dazu nur sagen. Also, die kann ich wirklich jedem Adventure-Fan nur empfehlen, der es noch nicht kennt. Und zumindest den ersten Teil halt jetzt als Reforged-Version und den fünften Teil der Sündenfall gibt es auch auf der Switch bereits.
Ah ja, genau, den gab es, das war ja auch, ich glaube PlayStation auch, ne? Ich glaube, das war ja so die, ne, oder?
Du welchen meinst du jetzt den fünften
Den
Teil?
fünften, ja, genau.
Ja, der ist auf allen Systemen.
Alle,
PlayStation
ne?
4, Xbox One, der gab es sogar auf der PS Vita damals. Der ist ja in Episoden auch erschienen. Ich habe in zwei Episoden, das war ein Kickstarter-Projekt auch. Da war ja eine lange Pause zwischen dem vierten und fünften Teil. Der vierte ist ja 2006 erschienen, der fünfte dann 2013, 2014. Und der ist auch wieder zum 2D zurückgekehrt, nachdem der dritte und vierte Teil 3D-Grafiken hatten. Muss ich auch ehrlich sagen, wenn man sich die heute mal anschaut, rein optisch, sind die nicht so gut gealtert
Nee,
jetzt wie
das,
die in der vierten Reihe.
ich finde ja manche 3D-Grafiken, auch alte 3D-Grafiken noch nett, aber das würde ich sagen, ist echt so, ja, nee, sieht nicht so doll aus tatsächlich.
Ja,
Nee, sieht ein
die
bisschen.
spielen sich auch beide nicht so schön. Also ich muss ehrlich sagen, wenn man die Reihe nachholen will, das sind so zwei Spiele, die kann man bedenkenlos eigentlich überspringen, außer man will unbedingt alles mitnehmen. Weil ich fand die beide eher nicht so gut. Also wenn sie die wirklich remastern sollten, nochmal müssten sie da ganz schön. Eigentlich wird da ein Remake sich eher lohnen, also wirklich nur neue Programmierung. Vielleicht sogar in einer anderen Grafik dann, weil ich glaube, da kannst du mit dem Remaster auch nicht so viel rausholen. Da musst du teilweise auch ins Gameplay oder die Rätselstruktur und so weiter gehen. Also, wie gesagt, die haben ja, ich würde auch sagen, von der Story sind es die schwächsten Teile. Ja, 2 und 5 sind gut. Besonders 5 fand ich dann nochmal richtig gut. Aber auch 2, aber 3 und 4 sind, wenn man die Reihe komplett haben will und alles gespielt haben will, kann man sie mitnehmen. Aber ich würde sie jetzt nicht direkt als empfehlen, so.
Verstehe.
Genau. Ja, gut. Zu Reforged nochmal, tolles Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Also wirklich
Wer
sehr,
Adventure.
sehr hübsch auch, ne, durch die neue Grafik und so. Also sehr empfehlenswert.
Genau. Und Adventure-Fans können da ruhig wirklich. Wenn sie es noch nicht kennen. Und auch alle, die es kennen natürlich und es nochmal erleben wollen, das Spiel, weil sie es lange nicht gespielt haben und keine Möglichkeit mehr haben oder so auch immer, da lohnt sich das Spiel. Ob man es am PC, auf der PlayStation, der Xbox oder der Switch ist dabei vollkommen egal.
Genau.
Ja. Kostet 30 Euro. Gibt es bestimmt auch irgendwann mal im Angebot.
Ja.
Und ja.
Und wie gesagt, wer auch die physische Version, wenn eine physische Version möchte, die kommt, glaube ich, Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres kommt die raus.
Ja, ich. Genau. Gut, ja, damit sind wir durch mit dem heutigen Thema. Ich hoffe, wir konnten euch Baphomets Fluch, die Verschwörung der Tempelritter Reforged ein wenig näher bringen. Und damit kommen wir zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie.
Ja.
Markus, was hast du denn letzte Woche gespielt?
Ich habe letzte Woche hauptsächlich Star Wars Outlaws gespielt. Ja. Ich hatte mir das Spiel tatsächlich relativ, ich glaube, ich hatte es relativ schnell nach dem Release, also interessiert hat es mich halt immer schon, und hatte dann noch mal kurz angefangen, Hab dann aber von den ganzen Bugs gehört und also es hat mir gut gefallen, was ich gespielt habe. Hab dann aber von den ganzen Bugs und KI-Problemen und allem möglichen gehört.
Kurze Frage, ja. Auf welchem System spielst du?
PS5.
Okay, das wollte ich nur wissen. Mhm. Ja,
das war der Rede. Genau, genau. Und hab dann gedacht, ja gut, dann wartest du vielleicht mal ein bisschen. Und dann kam jetzt irgendwie ein Update raus, dass auch so die Grafik zum Beispiel nochmal ein Update erfahren hat und so weiter und auch viele Bugs beseitigt, auch das Stealth ein bisschen, netter gemacht hat. Und dann habe ich direkt wieder gespielt und es gefällt mir immer noch sehr gut. Also ich habe jetzt keine Ahnung, ob die Bugs jetzt so die beseitigt sind, weil ne, das, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie schon mal reingetreten wäre, wenn ich die alte Version noch gespielt hätte. Aber bei der Grafik finde ich, da merkt man schon, dass man da nämlich die ganzen Filter mittlerweile ausstellen kann. Und ich finde, ohne die Filter sieht das Spiel viel besser aus. Also die haben ja so ein Filmfilter eingebaut und so weiter. Dadurch wirkt das teilweise ein bisschen verschwommen und ich finde auch, die Figuren sehen nicht so scharf aus und so. Also es wirkt irgendwie alles so ein bisschen, als hätte einer da so wie Vaseline auf dem Bildschirm geschmiert. Aber jetzt ohne diesen Filter sieht es viel schärfer und insgesamt viel besser aus. Also auch die Landschaft und so. Also
Okay, das kann ich jetzt. Ich kann das gerade nicht ganz nachvollziehen, weil das den Eindruck hatte ich überhaupt nicht beim Spielen.
Okay.
Ich habe vor Release damit angefangen. Mhm. Also ich habe 3 Tage vor Release oder so damit angefangen gehabt. Und das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Ich fand das Spiel von Anfang an war ein sehr schönes Spiel. Klar, es hat seine Macken gehabt, keine Frage. Will ich jetzt nicht sagen, dass nicht der Fall war. Und eines der Hauptprobleme war ja eigentlich dieser Game-Breaking-Bug, den das Spiel hatte auf der PS5, der eigentlich gar nicht auftreten durfte, weil eigentlich ja nur die Version mit dem Patch ausgegeben wurde, weil der Patch ja eigentlich vor Release schon da war. Das heißt, jeder sollte eigentlich das haben. Mhm. Das heißt, wie das passiert ist, ist der Bug trotzdem aufgetreten, ist bei so vielen, war ja nicht nachvollziehbar. Und das war ja dann nur möglich, dass du das Update siehst und dann komplett von vorne anfängst. Ich habe das kontrolliert gehabt damals, weil das war der Grund, warum ich dann aufgehört habe zu spielen.
Ah, okay.
Weil ich schon, keine Ahnung, über 20 Stunden gespielt hatte und keinen Bock hatte, da war ich dann echt, meine Motivation war zerstört.
Logisch.
Ich hatte aber diese Version von Anfang an. Das heißt, als ich das Spiel runtergeladen habe, habe ich direkt die Version mit dem richtigen Patch bekommen. Deswegen verstehe ich immer noch nicht, wie das bei einigen passieren konnte, dass sie diese Version nicht runterladen konnten oder dass sie die nicht gepatchte Version runtergeladen haben, weil die war gar nicht im PSN Store hinterlegt eigentlich.
Okay.
Das heißt, es kann nur bei einigen Regionen der Fall gewesen sein und wahrscheinlich ist es passiert, dass einige das Spiel einfach eine halbe Stunde, Stunde zu früh runtergeladen haben. Und da kam dann das zustande. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Das ist aber interessant.
Wie gesagt, ich habe mich auch nicht so genau damit beschäftigt, deswegen weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich anscheinend von Anfang an die richtige Version hatte, weil, das kann ich deshalb nachvollziehen, ich habe die richtige Versionsnummer gehabt. Und es ist nie ein Update installiert worden.
Aber selbst wenn die ja diese nicht gepatchte Version runtergeladen hätte, die wäre dann automatisch gepatcht worden, oder nicht? Das verstehe ich dann auch nicht.
Ja, genau, und das ist eben der Punkt. Aber anscheinend ist es trotzdem bei einigen passiert, die
vor
Release gespielt haben, dass das passiert ist. Und wenn die dann nachträglich gepatcht haben, weil Ubisoft natürlich dann einen Patch veröffentlicht hat, der das Ganze behebt nochmal extra. Allerdings ist da dann das Problem aufgetreten, dass der nicht mehr kompatibel mit den alten Spielständen war.
Ah, okay, verstehe.
Ja.
Verstehe.
Das war das Hauptproblem bei dem Spiel, aber das ist nur auf der PS5 passiert.
Okay.
Anscheinend. Mhm. Ich habe auch ein paar Berichte gelesen auf Reddit von PC-Spielern, die das Problem angeblich hatten. Kann ich nicht verifizieren, deswegen angeblich, weil es sehr wenige waren. Aber man kann es natürlich nicht komplett ausschließen, weil der Bug offensichtlich in dem Spiel drinnen ist und es an diesem einen Patch lag, der aber eigentlich vor Release ausgespült wurde. Also rausgegeben wurde. Deswegen ist da nicht so ganz klar, wie das überhaupt passiert konnte. Zumindest mir ist das nicht klar. Kann sein, dass da mittlerweile eine Info dazu da ist, wie das passieren konnte. Ich habe es nicht mitbekommen. Ja, aber wie gesagt, ich habe mir es auch nicht mal angeguckt, also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe es getestet. Ich habe einen Test auch geschrieben. Also soweit habe ich habe es, wie gesagt, sehr viel gespielt. Aber ich habe mir das nicht nochmal angeschaut, weil es gibt jetzt ein paar neue Inhalte irgendwie und so, das habe ich alles nicht nochmal angeschaut. Deswegen kann ich jetzt gar nicht so sagen, wie jetzt mit den Filtern da ein Unterschied entstanden ist. Ich kann halt nur sagen, dass mir das, was du jetzt sagst, es wirkt wie das Vaseline drüber.
Gut, etwa, das war, gut, das war jetzt vielleicht etwas
übertrieben. Ich weiß schon, dass es überzeichnet, bewusst überzeichnet war. Aber ich kann mir schon vorstellen, was du darunter ungefähr meinst. Das kann ich halt so gar nicht nachvollziehen, weil ich das, diesen Eindruck nie hatte. Aber das ist halt, muss man auch sagen, immer, das ist ja der Punkt, der bei sowas immer so wichtig ist, die persönliche Wahrnehmung der Grafik und gerade auch bei der Performance spielt das ja auch eine wichtige
Rolle. Ja, genau.
Einige Spieler nehmen ja wahr, wenn es 60 Frames hat, und nur um 2 Frames runtergeht, andere nehmen nicht mehr den Unterschied zwischen 30 und 60 Frames wirklich wahr.
Ja gut, das ist einfach...
Ja,
genau, haben wir ja schon mal drüber gesprochen.
Einfach, nee, das liegt einfach an der Wahrnehmung des Menschen. Deswegen, es kann nicht jeder jeden Unterschied wahrnehmen. Zwischen 30 und 60 Frames ist schon sehr extrem, das nehmen wahrscheinlich die meisten wahr, besonders wenn das die ganze Zeit hin und her schwankt. Aber wenn es hier so minimale Sachen sind, das bei der Grafik, denke ich, auch. Dazu kommt, darf man auch nicht vergessen, es gibt ja sowieso die beiden Grafikmodi zwischen Performance und Leistung.
Genau.
Gab es ja, glaube ich. Also Grafikqualität oder halt gut laufen. Und da ist ja auch noch die Frage, welchen Modus hat man gespielt?
Ich nehme eigentlich immer die Grafikqualität, muss ich sagen. Tatsächlich. Ja.
Das ist halt immer die Frage. Und dann ist immer die Frage, in welchem Modus dieses Spiel... Ich weiß gar nicht mehr, welchen ich genutzt habe, ganz ehrlich. Vielleicht macht das ja den Unterschied bei uns beiden.
Auch vielleicht.
Wenn wir den Modus gespielt haben.
Vielleicht, ja. Vielleicht.
Aber ich wollte gar nicht so sehr darauf eingehen. Du darfst nochmal... Äußere dich lieber nochmal zum Spiel selbst.
Ja, wie gesagt, ich find's sehr, sehr schön bis jetzt. Und ich mag auch irgendwie, dass man da diese ganzen Fraktionen, diese ganzen Kartelle und Unterwelt-Fraktionen da gegeneinander ausspielen kann. Das finde ich irgendwie lustig, dass man dann, obwohl man mit den einen alliiert ist, die trotzdem beklauen kann und so. Und damit sich mit den anderen gut stellen, dann lügt man die an und so. Das finde ich irgendwie cool.
Finde ich auch.
Ne, man spielt halt kein Good Guy oder Good Girl in dem Fall und deshalb macht das irgendwie Bock. Also das finde ich ja immer ganz nett, sich dann auch irgendwie in diese Rolle reinzuversetzen. Und auch die Kay ist ein super Charakter und Nix ist ein super Tierchen. Finde ich klasse.
Ja, stimme ich dir voll und ganz zu, kann ich dir nur wie gesagt, zustimmen. Ich hätte bei dem Syndikatsystem ein bisschen mehr Tiefe mir.
Ja, es ist tatsächlich ein bisschen es ist halt dieses typische Reputationssystem, wie man es jetzt auch irgendwie aus MMORPGs oder so kennt. Da hätte man tatsächlich noch ein bisschen mehr dran machen können, das stimmt.
Ist aber nicht so schlimm. Was mich auch ein bisschen stört, ist es mit den Lehrern, die man hat. Also um neue Fähigkeiten zu lernen, muss man ja diese Lehrer freischalten.
Genau.
Die einem dann diese... Und das finde ich ein bisschen schade, dass das im Endeffekt gar nicht so ist, wirklich. Ich muss für euch Aufträge erfüllen, um das und das zu lernen, sondern ich erfülle eure Questreihe und dann kann ich einfach wie in einem Skilltree im Menü einfach alle Fähigkeiten von euch lernen. Da habe ich mir ein bisschen was anderes
vorgestellt. Ja, und
wirklich zu denen gehen muss, mit denen interagieren muss, mit denen was machen muss, irgendwie eine Quest erfüllen oder sonst irgendwas, um dann eben diese Fähigkeit zu erhalten.
Ja, genau. Man trifft die halt und dann kriegt man halt diesen Skilltree sozusagen und muss dann halt einfach diese Aufgaben erfüllen und dann hat man es halt freigeschaltet.
Im Menü. Aber dann muss man halt, um den Skilltree freizuschalten, meistens erst eine Questreihe mit denen erfüllen. Mhm. Was ja in Ordnung ist. Ich sage nicht, das System schlecht ist. Ich habe mir nur, wie gesagt, anfangs was anderes unter vorgestellt.
Ja, das stimmt. Ja,
aber an sich, wie gesagt, das ist alles jetzt alles Sachen, die mich nicht sonderlich stören. Ich mag das Spiel unglaublich gerne. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich in Sabak schon bisher verbracht hatte.
Ja, es sind so diese Minispielchen, ne? Genau wie heißt es, Queen's Blood bei Final Fantasy VII Rebirth zum Beispiel. Das ist ja auch so
ein Zeitfresser. Ja, oder Pokern und Domino in Red Dead Redemption 2. Da, ich weiß gar nicht.
Oder hier natürlich Gwent natürlich, ne? Witcher.
Ja. Genau, also es gibt sie ja in so vielen Spielen sowas und das ist eine schöne Überleitung.
Ja.
Weil auch in dem Spiel, das ich gespielt habe, gibt es was Ähnliches.
Ja.
Das nennt sich Prim. Das Spiel nennt sich Prim.
Prim, okay.
Man sagt dir wahrscheinlich gar nichts.
Nee, tatsächlich. Tatsächlich nicht. Das sagt mir tatsächlich nichts.
Nee. Habe ich mir fast gedacht, ich glaube, das Spiel wird vielen nichts sagen. Das ist ein Point-and-Click-Adventure.
Ach, okay.
Ja.
Okay.
Für den PC bisher nur erschienen. Ist auch ein Indie-Spiel von Common Colors und Application Systems Heidelberg.
Ach ja, die kenne ich doch. Die sind doch, das Sonority ist von denen, glaube ich.
Ja, genau. Ja, haben es auch. Die entwickeln halt vor allem Programme eigentlich. Aber haben auch mittlerweile auch einige Spiele schon gebracht. Common Colors müsste auch ein deutsches Studio sein, wenn ich mich komplett täusche. Ich glaube, das ist auch The Longing war, glaube ich, auch von denen.
Ah, okay.
Das hat Erik, meine ich, für uns getestet. Also auf n-mac.org gibt es da einen Test zu, von Erik zu The Longing. Mhm. Die haben auch noch andere Spiele, meine ich, entwickelt. Aber auf alle Fälle, ich glaube sogar, dass, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, nee, Sonority ist nicht von denen. Das ist nur, da ist nur Application Systems Heidelberg dabei. Auf alle Fälle, das ist ein Point-and-Click-Adventure hier. Mhm. Und zwar Prim ist die Hauptfigur. Mhm. Das ist eine Teenagerin, die ist am Anfang des Spiels 15, beziehungsweise wird nach dem Intro dann 16.
Ah ja.
Und ihre Mutter ist gestorben. Mhm. Das ist das Intro. Man sieht direkt im Intro, wie die Mutter sich dann mit dem Tod unterhält. Der Tod ist natürlich der Vater von Prim, was Prim aber nicht weiß. Und dann wird Prim von ihrem Vater, weil jemand muss sich um sie kümmern, ins Totenreich geholt.
Ah, ja.
Da gefällt es aber Prim überhaupt nicht. Sie will da wieder weg, sie will zu ihrem besten Freund zurück und so weiter. Mit Hilfe von der Schwester des Tods kann Prim kurzzeitig in die Menschenwelt zurück. Allerdings läuft da nicht alles so, wie es geplant ist. Und jetzt muss Prim halt im Totenreich ein paar Aufgaben erfüllen, um wieder alles zurückzurücken.
Ich schaue mir gerade so ein bisschen Screenshots an. Es sieht ein bisschen Tim Burton-mäßig aus. So,
ja, genau. Tim Burton, das ist genau die Richtung. Tim Burton, Addams Family, das ist so die Richtung, die man erwarten kann, auch vom Humor und allem. Mhm. Das ganze Spiel ist in schwarz-weiß gehalten. Mhm. Ein sehr toller Stil. Ich finde es gut, dass man die Hotspots hervorheben kann, also die Punkte, mit denen man interagieren kann, weil man schon mal Sachen übersehen kann im Schwarz-Weiß.
Klar, kann ich mir vorstellen, gerade irgendwie so, weil da verschwimmt dann ja doch irgendwie so ein bisschen was, ne? So ein bisschen.
Ja.
Zumindest optisch, genau. Also ist halt die Wahrnehmung des Menschen, ne? Irgendwie, worüber wir auch eben gesprochen haben.
Ne? Ja, nee, also ich muss wirklich sagen, manchmal ist es dann auch wirklich so, dass Teile etwas zu klein sind
im, ach ja, okay,
Schwarz, dunkelgrau oder sowas. Nicht schlimm. Gar nicht schlimm, weil man kann sie entdecken, aber wenn man zum Beispiel dann eine Stelle hat, an der sehr viel Kram rumliegt, dann sieht man nicht unbedingt jeden. Natürlich kann man der Maus dann da lang gehen und so weiter, aber sie erklären das mit den Hotspots auch sehr witzig im Spiel, warum die angezeigt werden. Will ich nicht spoilern, aber es gibt einen Grund dafür,
dass okay,
die Hotspots angezeigt werden. Ja. Und das Spiel hat einen tollen Humor, es hat eine schöne Geschichte, sympathische Charaktere, hat auch eine deutsche Synchronisation, deutsche und englische Synchronisation. Schöne Rätsel, ein bisschen auch abgedrehte, aber immer gut nachvollziehbar eigentlich. Also man kann immer drauf kommen. Schön Spielflow auch so und so. Also spielt sich wirklich schön. Ist sehr spaßig. Und in dem Spiel gibt es halt auch Sargball. Sargball ist ein Kartenspiel, dafür muss man Karten sammeln. Im Endeffekt ist es ein Trumpfkartenspiel.
Okay.
Man hat dann Karten mit vier Werten, da muss man einen Wert auswählen, je nach Wert muss er entweder höher oder niedriger als der des Gegners sein, und wenn man richtig liegt, kriegt man nicht nur die Karte des Gegners, sondern, also nur für das Spiel, man behält die Karte nicht, man kriegt am Ende eine Karte als Belohnung, wenn man gegen jemanden gewinnt, und zieht ein Feld weiter, und man muss halt im Grunde vom Anfang bis zum Ende, ich glaube, man muss 9-mal gewinnen, um dann das Grab zu erreichen, das das Ziel ist.
Ah, okay. Mhm.
Aber da rückt man nicht selbst oder so, man wählt wirklich nur aus den Wert auf der Karte. Ist ein bisschen glücksabhängig natürlich auch. Wobei man hier sagen muss, dass bestimmte Gegner erst zu besiegen sind, wenn man auch entsprechend starke Karten hat. Also gegen den Tod zu gewinnen, das kannst du anfangs komplett vergessen. Mhm. Es ist sehr stark in das Spiel integriert. Also es gibt eine Sache, wegen der muss man zwingend dieses Spiel mehrmals gegen Gegner spielen, um starke Karten zu bekommen, um dann weiterzukommen.
Ah, okay.
Was ein bisschen nerven kann, wenn man halt aufgrund von Pech dann verliert. Aber wenn man es einmal raus hat, sind die Gegner eigentlich immer sehr simpel zu besiegen. Man kriegt neue Karten, tauscht die Schwächeren gegen die Starken aus. Mhm. 8 können im Deck sein. Und dann hat man eigentlich auch schon gegen die nächsten Gegner. Sobald man weiß, was die für Karten einsetzen, gewinnt man eigentlich immer. Man kann alle Karten, man kann glaube ich 3 oder 4 Karten pro Gegner erspielen und dann hat man irgendwann, ja, den Dreh raus. Ein paar findet man einfach in der Umgebung. Ja. Aber wie gesagt, ist ein schönes Point-and-Click-Adventure. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Da es Steam Deck verifiziert ist und auch controllermäßig sehr gut sich spielt, hoffe ich drauf, dass das noch eine Switch-Version bekommt.
Ja, also es sieht auf jeden Fall sehr, sehr lustig aus. Und dieser Tim Burton-Stil, der gefällt mir sowieso sehr gut. Deshalb wäre das auch was für mich. Also das gefällt mir gut, schon jetzt auf den Screenshots her.
Ich würde dem Spiel auch den Erfolg gönnen, bin ich ganz ehrlich, weil das hat mir wirklich Spaß gemacht und das wäre ein Spiel, das auf Switch definitiv auf Switch gehört. Ich habe noch mehr gespielt, aber ich will jetzt gar nicht zu, ich will nicht zu lang hier jetzt über die Spiele reden. Ich erwähne mal, ich habe noch Reinhardtis gespielt.
Ja.
Das ist ein Action-Rollenspiel aus Japan von Furyu.
Habe ich mal die Demo gespielt.
Was hast du?
Die Demo hast du gespielt. Demo habe ich mal gespielt, ja.
Ja. Ich glaube, Natsume Atari wäre auch an der Entwicklung beteiligt von dem Spiel. Es ist kein schlechtes Spiel. Es ist nicht überragend. Ich war anfangs ein bisschen ernüchtert, muss aber sagen, es hat mir dann doch mehr Spaß gemacht, als erwartet habe. Aber es ist insgesamt eher ein gehobenes, mittelmäßiges Spiel.
Ja.
Wenn man aber sich die Schwächen des Spiels akzeptiert und gerade sich die Geschichte auf die Geschichte einlässt und auf Setting, kann man schon seinen Spaß mit dem Spiel haben, muss ich sagen. Also ich finde, es ist so ein Spiel, bei dem ich ein bisschen zwiegespalten
bin. Ja, also ich habe ein bisschen die Demo gespielt, ging mir da so ein bisschen genauso. Ich fand, teilweise sah es wirklich hübsch aus, also so diese klar, so ne Shibuya und so, aber dann so ein paar von den, die NPCs, die sahen dann aus, als wenn sie aus einer PS Vita gefallen wären oder so.
Ne? Ja, also genau das ist das Problem von dem Spiel. Grafisch ist das Spiel teilweise echt veraltet, muss man sagen.
Ja.
Das kaschiert das Spiel in den meisten Gameplay-Szenen durch die Nacht. Die Nacht kann das kaschieren, Shibuya halt, der Schauplatz. Aber man fällt es mir auf, wenn man über Pfützen geht, dass nichts passiert. Die Pfützen sind nicht animiert, die sind einfach nur da. Das sind flache Flächen, über die man einfach drüber läuft.
Okay.
Wenn man aber dann mal in anderen Szenen unterwegs ist, in den sogenannten, ich sag mal, nennen es jetzt mal Dungeons, dann ist man oft auch im Hellen unterwegs. Und da fällt dann auf die matschigen Texturen, die wenigen Details und so weiter und so fort. Also rein grafisch darf man das Spiel echt nicht viel erwarten, außer in Ausnahmeszenen. Und halt, Shibuya ist echt schön gestaltet, muss man also so sagen. Es gibt auch schöne animierte Zwischensequenzen, aber gerade die Zwischensequenzen in Spielgrafik, da fallen dann bei den Gesichtern vor allem, fällt eine, also da ist die Grafik schon PS2-Niveau teilweise, muss man echt so sagen.
Gerade die NPCs, ich meine, die Hauptcharaktere sind ja noch relativ detailreich.
Ich rede jetzt von den Zwischensequenzen, die in Spielgrafik gehalten sind. Und wenn dann Gesichter nah rangezoomt sind, ist das teilweise schon gruselig, wie die aussehen.
Okay.
Von Hauptfiguren gar nicht mal so sehr, weil da sieht man die Gesichter aber auch oft gar nicht so genau in deutschen Szenen, was mit der Story des Spiels zu tun hat. Nee, aber wie gesagt, es ist eigentlich kein schlechtes Spiel. Ich kann es schon halbwegs empfehlen, aber wirklich nur halbwegs. Da sollte man wirklich schauen, dass man eher im Angebot kauft und die Demo ausprobiert, um zu schauen, ob man damit klarkommt. Weil alleine wegen der Geschichte hat das Spiel die Aufmerksamkeit schon ein bisschen verdient und wegen dem Szenario. Ich würde mir auch wünschen, dass da eventuell ein Nachfolger erscheint, der genau diese ganzen Mängel, die sie spielen, die sind nicht wenige, behebt. Also, ja. Weil es hat Potenzial, das leider oft nicht genutzt wird. Ja.
Verstehe. Gut,
aber das war es jetzt von meiner Seite mit meinen Spielen aus dieser Woche.
Ja.
Genau. Und damit sind wir nämlich durch mit unserem heutigen Podcast und ja, verabschieden uns.
Ja.
Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Oder wann auch immer ihr den Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.